Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Das geht alles ruckzuck vorwärts. Es ist bereits die 163. Folge Computer Club 2 und ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Ob Sie nun mit einem Knopf im Ohr die Sendung hören oder vor einem riesen Lautsprecher sitzen, ist eigentlich egal.
Knopf im Ohr. Meinst du, uns würden die Spielzeug-Daddys zuhören? Ja. Also auch ich begrüße Sie ganz herzlich, die Sie da zu Hause oder auch nicht zu Hause sitzen, uns unterwegs hören, mit dem Hund Gassi gehen, auf der Parkbank sitzen oder sich die Sonne auf dem Bauch auf der Wiese scheinen lassen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, denn sonst könnten Sie uns ja nicht hören. Und ich denke, wir haben wieder eine ganze Menge interessante Themen zusammen.
Ja, Heinz Schmitz ist bei uns im Studio. Manche meinen wohl, er wäre hier sitzen geblieben, denn er war auch letzte Woche da.
Ja.
Du warst aber zwischendurch zu Hause, ne?
Ja, nur um Kleidung zu wechseln. Ja.
Es geht heute in der Sendung, das stellen wir jetzt ja fest, das ist eine heiße Themen werden wir da haben. Es geht um Spionageviren. Trotz Antiviren-Software. Wir sind ja, eigentlich können wir ja gar nichts machen. Wir setzen aktuelle Antiviren-Software ein und dennoch kriegen wir so einen Mist da bei uns auf dem Computer drauf. Du wirst uns ein bisschen was erzählen, da was da alles gibt.
Da gibt's leider viel zu viel zu.
Ja, lass uns gerade noch den Peter Welschering noch nennen, der danach kommt. Und da haben wir auch ein ganz, ganz heißes Thema.
Ja, es geht um Ghostnet, das ist also ein
Nö, es geht jetzt erstmal um die sogenannten Geldausgabeautomaten.
Ach, richtig, ja, ganz genau. Ne? Das andere haben wir ja auf nächste Woche verschoben. Ja, aber jetzt wissen Sie schon mal, was nächste Woche kommt. Das passiert ja selten genug.
So, Heinz, wie geht das? Also ich habe aktuelle Software drauf, Antivirensoftware drauf und jetzt kriege ich doch so ein Ding irgendwie.
Das ist leider möglich, trotz der aktuellen Antivirensoftware. A, sind es nicht gepatchte, eventuell nicht gepatchte Sicherheitslöcher, die da sind, oder es sind eben Viren oder Trojaner, die von der Software einfach nicht erkannt werden. Es ist ja so, die Antivirenfirmen arbeiten so, sie kriegen eine Meldung rein, dass irgendwas ist von irgendwoher auf der Welt und dann untersuchen die, was denn da los ist. Die analysieren also das verdächtige Programmchen und gucken, was los ist und entwickeln dann eine Abwehrstrategie dagegen. Meist irgend so ein Pattern, also ein Vergleichsmuster, und wenn das Vergleichsmuster irgendwo auftaucht, dann sagen die, okay, hier haben wir einen Virus. Und den müssen wir aussortieren, oder einen Trojaner, den müssen wir aussortieren.
Wir haben ja auf der CeBIT gelernt, wir waren ja dabei G-Data, dass unglaubliche Mengen an Viren in der Gegend herumschwirren und dass täglich wohl 30.000 Viren
35.000
neu ankommen und die dann sortiert werden müssen. Ja. Die Antivirenhersteller arbeiten ein bisschen zusammen, indem sie Dateien austauschen. Aber das ist ja unglaublich.
Man muss das ein bisschen relativieren. Also, wir haben 35.000 neue Versionen, die pro Tag bei den Antivirenherstellern aufschlagen. Das sind aber nicht 35.000 neue Viren, sondern das sind meist irgendwelche Abwandlungen, von denen man dann ziemlich schnell erkennt, wie die sich verhalten und kann relativ schnell auch Abwehrmuster dagegen entwickeln. Andere, wenn ganz neue Viren auftauchen, wie zum Beispiel der Configure-Worm, der ist ganz neu programmiert worden, da hat es eine Zeit lang gedauert, bis der analysiert worden ist, weil eben dafür auch keine Abwehrmechanismen waren. Deswegen konnte er auch in dieser kurzen Zeit diese Millionen von Rechnern machen.
Aber die Ursache dafür ist doch immer, dass Löcher im Betriebssystem sind.
Dass Löcher im Betriebssystem sind, dass irgendwelche Unsicherheiten sind, meist irgendwelche Buffer-Overflow-Sachen, also in C programmiert, wo man dann einfach aus dem Speicher rauslaufen kann und dann plötzlich mitten im System drin hängt. Oder sich über Treiber, die man verfälscht, Rechte schleicht, die normale Anwender gar nicht hat, dass man auf Systemebene ist. Und was natürlich ist, ist eine kriminelle Szene. Die haben also vor allen Dingen diese Banker-Trojaner, die sind sehr ausgereift. Also der Simut oder Sinoval oder wie die alle heißen, die also darauf aus sind, dass man Kontodaten, Pins und sowas alles erfährt. Oder eben die direkten Keylogger, die also dann direkt unter der Tastatur auf Treiberebene liegen und die Tastatureingaben sammeln und die dann irgendwo im Internet ablagern, wo dann die Hacker sich die rausholen können und weiterverwerten können.
Das ist ja auch bekannt geworden in Kaufhäusern, da gibt es ja auch diese Terminals. Ja. Und da kamen schon mal so Handwerker an, die sagten, wir müssen hier da ein bisschen neue Technik einbauen, haben dieses Terminal genommen und was sie eingebaut haben, war ein Handy, ein Telefon und eben den Keylogger und so weiter. Und dann wurde das alles ruckzuck nach Rumänien telefoniert. ohne dass es einer gemerkt hat. Und dann konnte man innerhalb von wenigen Minuten dann Geld abgeben.
Wurde man eben ärmer dadurch, ja, ne? Weil das eben wirklich kriminelle Kreise sind.
Und ich glaube, es war in einer Woche in Norditalien waren es über 600.000 Euro, die damit gemacht wurden.
Jetzt kommt noch etwas dazu. Die Antivirenhersteller reagieren ja nur auf Software, die wirklich bekannt wird denen. Jetzt gibt es aber auch Kriminelle, in der kriminellen Szene Leute, die spezielle Viren programmieren, die ganz auf eine Applikation aus sind oder auf einen Rechner aufgebaut sind. Das ist vor ein paar Jahren mal zufällig bekannt geworden, als in Israel ein Spionagefall mit CDs aufgeflogen ist. Also die werden programmiert und die werden nur ganz begrenzt eingesetzt irgendwo. Und die wird nie ein Virenscanner finden. Die sind einfach da und wenn man zufällig auch so einen Dring drauf hatte, kann man noch so einen aktuellen Virenscanner haben, der kann noch so neu sein. Trotzdem ist es verloren. Auch das Betriebssystem kann unter Umständen umgangen werden, denn man kann ja auch theoretisch ein Virus direkt ins BIOS reinschleusen. Wenn man das BIOS flashen kann, kann man auch da direkt auf dieser wirklich untersten Hardware-Ebene, kann man auch da ein Schädling unterbringen. Auch wenn man einen Plattenscan macht, ist nicht unbedingt gesagt, dass man ein Virus erwischt, denn vielfach werden die heute in der Grafikkarte versteckt. Die Grafikkarten haben großen Speicher, die haben große Rechenleistung, die haben meist auch einen Flash-Speicher. Und man versteckt die dann einfach da drin. Da kann man auf der Platte rumscannen, was man will. Die wird man nie finden.
Gibt es dann auch keine Virenscanner, die auch in den Grafikbereich reingehen und dort scannen?
Die meisten Virenscanner gehen anders vor. Die versuchen, den Datenstrom, wenn er reinkommt, zu analysieren. Das heißt aber, wenn man in dem Moment, wo dann irgend so ein Virus reinkommt von außen, übers Netz irgendwie reinkommt oder über einen USB-Stick reinkommt, wenn denn dann der Virenscanner nicht aktuell ist, dann kann er irgendwo drin verschwinden, kann sich verstecken.
Was mich so ein bisschen wundert, warum weiß das Betriebssystem eigentlich nicht, was es tut und was es nicht tut? Das soll heißen, das Betriebssystem startet unglaublich viele Prozesse, je nach Betriebssystem und je nach Art, wie der Rechner konfiguriert ist, auch mit Zusatzsoftware. Und da muss es doch irgendwo eine Liste geben. Ich kann mir die Prozesse auch alle einzeln ansehen. Und das Betriebssystem muss da wissen, der Prozess gehört mir und den kenne ich überhaupt nicht. Wo kommt der denn her?
Dann könnte man aber nie neue Software installieren. Denn wenn ich eine neue Kamera habe oder einen neuen Drucker habe, installiere ich einen neuen Treiber. Und der Treiber muss dann auch dem Betriebssystem bekannt gemacht werden. Es gibt so Ansätze, dass man Betriebssysteme so abkapselt, dass wirklich nichts mehr installiert werden kann. Dass man die ganzen Prozesse in einzelne gekapselte Einheiten einbringt. Und dann nur über ganz definierte I/O-Kanäle im Prinzip kommuniziert. Aber das ist noch nicht auf dem Markt. Es gibt in Forschungslabors gibt es so Sachen noch nicht fertig.
Wie heißt das?
Es gibt von Microsoft ein Ding, das heißt Singulus. Das ist dann noch im Forschungsstadium. Man geht davon aus, dass irgendwann in ganz weiter Zukunft mal auch dann kommerzielle Betriebssysteme auf sowas basieren werden. Mhm. Es gab bei den Großrechnern früher schon mal so Ansätze, da weiß ich auch nicht, wie die weitergeführt worden sind. Also es gibt übrigens noch eine Gefahrenstelle. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche.
Ich habe ja gar nicht angefangen.
Das sind die USB-Sticks. Es gab einen Versuch von Symantec in dem Falle. Die haben in einer Firma einfach mal 10 USB-Sticks einfach so hingelegt. Kommentarlos, einfach so rumliegen lassen. Da war eine kleine Software drauf, die nur nach Hause telefoniert hat. Also nur eine Mail geschickt hat, ich bin eingesteckt worden. Von den 10 USB-Sticks haben 7 sich zurückgemeldet. Aha. Das heißt, die Anwender... Das ist Social Engineering im Prinzip. Die Anwender sind sehr leichtsinnig. Man legt einfach einen 4-Gigabyte-Stick hin oder irgendwas und irgendeiner wird das Ding bestimmt einstecken. Und schon ist dann der Rechner unter Umständen verseucht. Auch wenn das Netz nach außen hin noch so gut abgesichert ist, dann kommt der Angriff eben von drinnen.
Du willst nur Angst machen, dass man keine Sticks klaut.
Ja, das ist Diebstahlschutz in Praxis. Ja.
Gut. Wenn ihr das so seht.
Ja. Kriegen wir das dann irgendwann mal in den Griff, sowas? Oder wird das immer so weiter?
Jetzt darf ich bei ihm nicht reden, jetzt darf ich bei dir nicht reden. Ach so.
Ich glaube nicht, dass wir es in den Griff kriegen. Das ist ein beständiger Wettlauf zwischen den kriminellen Elementen, also den Virenautoren und den Sicherheitsspezialisten und Betriebssystemspezialisten. Ich glaube nicht, dass wir es wirklich irgendwann mal in den Griff kriegen. Jedenfalls bei den Architekturen, die bisher bekannt sind, wird es nicht möglich sein.
Hier ist der Unterdrückte.
Jetzt darfst du reden. Rede, aber kurz.
Nein, ich rede jetzt so, wie ich das will. Heinz, du hast uns dann so ein bisschen aus der Schule geplaudert und auch ein bisschen Angst gemacht. Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn meine Antivirensoftware oder meine Schadsoftware nicht in der Lage ist, diese Schadsoftware auf meinem Rechner zu finden, weil sie ihn nicht kennt? Oder habe ich überhaupt eine Chance mitzubekommen, dass mein Rechner verseucht ist? Und habe ich dann, wenn ich das wüsste, überhaupt eine Möglichkeit, so etwas Spezielles dann auch loszuwerden?
Wenn man sehr genau Bescheid weiß, kann man schon mal nachschauen in der Registry, ob sich da was geändert hat. Also diese Autostart wird hier gern genommen in der Registry. Also dieses Microsoft, Software Microsoft Windows Run da. Zum Start des Prozesses. Wenn es ein Dienst ist, ist er schwerer zu finden. Dann muss man alle Dienste durchgucken. Bei den Hunderten von Diensten, die von Windows gestartet werden, ist es sehr schwierig. Ein normaler Anwender hat, glaube ich, wirklich keine Chance. Er kann nur hoffen, dass er so uninteressant ist, dass er nicht von speziellen Viren angegriffen wird. Wenn es einem so einfach ginge, hätte ja auch unsere Bundesregierung mit ihrem Bundestrojaner ein Problem, dann könnte man den wirklich auch richtig zumachen, dass der nicht mehr spionieren könnte. Aber ihn gibt es nun mal mittlerweile und er wird ja auch leider eingesetzt.
Hat er schon einmal gesehen?
Offiziell noch nicht. Aha. Aber es gibt Meldungen, dass er aktiv ist und zwar vom BKA. Das hat gemeldet, dass 150 oder 300 Untersuchungen schon gelaufen sind.
Das online. BKA meldet so etwas? Ja. Die pusten das in die Öffentlichkeit?
Ja klar, die sind ja berichtspflichtig.
Ja. Das ist schon eine verkehrte Welt irgendwie.
Da ging es auch darum, um Kriminelle zu finden. Das war nicht der Verfassungsschutz, nicht der Geheimdienst.
Ja, aber sowas würde ich doch bei mir behalten.
Was war denn eigentlich dann letztens mit dieser Meldung, dass das BKA angeblich Beweise gefälscht haben soll? Müssen die dann wirklich noch physikalisch in eine Wohnung eindringen und das auf dem Rechner draufbringen, um irgendetwas zu sichern, wenn sie das dann hinterher sowieso vielleicht auch wieder in die Abteilung geben, wo gefälscht wurde? Naja, also ist ein anderes Thema. Mich wundert das alles gar nicht mehr. Ich kann nur eins sagen, ich mag diesen ganzen Krampel nicht. Wolfgang Back, hast du mal was davon gehört, dass es trojanische Pferde in Geldautomaten geben sollen?
Also zunächst einmal, es gibt keine Geldautomaten.
Ah ja.
Es gibt nur Geldausgabegeräte.
Sehr gut.
Also so sprach man zumindest bei Nixdorf in Paderborn. Ich habe da mal so einen kleinen Film gemacht und wollte auch Geldautomat sein, wurde ich sofort verbessert. Nein, Geldautomat gibt es eigentlich nur abends in der Kneipe. Da spricht man dann wieder über Geldautomaten.
Aber das ist aber so doch richtig, ein Spielautomat.
Wenn man so richtig ordentlich sein will, dann muss man sagen Geldausgabeautomat.
Dann lass uns heute richtig ordentlich sein.
Ja, genau.
Gut, aber wenn du nichts weißt, dann frage ich den Peter Welchering, der ist nämlich in der Telefonleitung. Hallo Peter, schönen guten Morgen.
Ja, hallo nach Köln.
Ja. Und du hast meine Frage eben schon mitgehört. Du weißt sicher mehr darüber als der Kollege Back.
Ja, ich nenne die Geldausgabegeräte aber einfach ganz profan Geldautomaten. Und zu diesen Geldautomaten, naja, da hat eben der Virenexperte Vanya Svatscher vor einigen Wochen tatsächlich einen Trojaner gefunden. In dem Fall auf Geldautomaten, die in Russland stehen. Aber Svatscher hat gesagt, das ist übertragbar auch auf Geldautomaten in Westeuropa, denn gefährdet seien im Prinzip alle Geldautomaten, auf denen das Betriebssystem Windows XP läuft. Wenn tatsächlich einige Hacker auch Ahnung von den proprietären Betriebssystemen haben, die ja bei einigen Geldausgabegeräten eben auch noch installiert sind, dann könnte man solche Trojaner auch für proprietäre Betriebssysteme von Geldautomaten schreiben. Und diese Trojaner, die da auf den Geldautomaten, in dem Fall der Firma Diebold, gefunden wurden, unter dem Betriebssystem Windows XP, die haben Folgendes gemacht. Die haben nämlich einen Keylogger, der direkt unterhalb der Tastatur saß, abgegriffen. Das heißt, da konnte dann die PIN einfach auf diese Weise ausgespäht werden. Und wenn solche Daten weitergegeben werden, also PIN- und Kontendaten, dann kann natürlich jedermann von irgendwelchen Geldausgabegeräten oder Geldautomaten Geld abheben. Und das ist noch viel gefährlicher als diese Skimming-Sachen, die wir bisher hatten, die man von außen ja vielleicht doch noch irgendwie erkennen kann. Denn hier sitzt es ja wirklich im Betriebssystem.
Wie kommt denn ein solches trojanisches Pferd überhaupt in ein Geldausgabegerät?
Boah, hat aber Wirkung gezeigt, hier mein Einwand. Geldausgabegerät. Schön.
In diese Geldausgabegeräte, da gab es zunächst mal die Vermutung, na, die sind über die Bankennetze da reingekommen, hat sich aber nicht bestätigt. Danach gab es Untersuchungen und die sind auch durch sehr ausführliche Untersuchungen vom Candide Wüst, das ist ein Sicherheitsanalytiker aus der Schweiz, dann bestätigt worden. Der Candide Wüst, der arbeitet bei Symantec, hat sich das Ganze genauer angeguckt und ist zu dem Ergebnis gekommen, da müssen Insider am Werk gewesen sein. Und nach allem, was er so ermittelt hat, haben diese Insider Folgendes gemacht. Die haben sich nämlich überwiegend einer USB-Schnittstelle, die es an diesen Geldausgabegeräten, an diesen Geldautomaten gibt, bedient. Diese USB-Schnittstelle ist ein bisschen versteckt angebracht, aber im Prinzip dann auch frei zugänglich, nämlich für Wartungszwecke. Also wenn der Wartungstechniker vorbeikommt, irgendwelche Patches aufspielen muss, irgendwelche neue Software oder auch nur mal gucken muss, läuft da alles im Betriebssystem noch so, wie es laufen soll auf diesen Geldautomaten, dann stöpselt er sich via USB-Schnittstelle da ein, kann auch eine Tastatur anschließen und auf diese Weise eben gucken, wie sieht's denn im Betriebssystem aus. Und genau über diese Schnittstelle, nämlich über die USB-Schnittstelle, ist nach allem, was Candide Wüst so ermittelt hat, das hat auch der Vanja Svetscher nochmal bestätigt, sind dann auch diese Trojaner in das Betriebssystem reingekommen.
So, und wie kommen jetzt die Daten, die dieses trojanische Pferd dort sammelt, dann aus diesem Geldausgabegerät wieder heraus zu irgendwelchen bösen Leuten, die damit dann was anfangen wollen?
Also bei den Geräten, die bisher befallen waren, gab es zwei Möglichkeiten, dass die erbeuteten Daten dann weiter geschleust wurden. Eine Möglichkeit, die wurden ganz simpel ausgedruckt auf einem Protokolldrucker. Das heißt, er konnte dann nach einiger Zeit, wenn die da wieder hingegangen sind, an dieselbe USB-Schnittstelle ein Protokolldrucker angeschlossen werden. Und dann hatte man die ganzen Kontendaten mitsamt der Pins auf einem Protokollstreifen ausgedruckt. Die zweite Möglichkeit, man muss sich diese Datei allerdings dann auch wieder händisch, weil die Bankennetzwerke da offensichtlich noch so sicher sind, dass sie darüber noch nicht weitergegeben werden können. Man kann sich dann diese ganze Datei mit den erbeuteten Daten händisch über diese USB oder über eine Diskettenschnittstelle, die es auch an den Automaten gibt, je nach Modell und nach Hersteller, auch wieder herunterziehen. Die dritte Möglichkeit, die im Augenblick auch diskutiert wird, inwieweit tatsächlich über Bankennetzwerke dann diese Dateien auch auf sogenannte Dropzones, auf Sammelstellen im Internet geschleust werden können. Dies im Augenblick zwar heftig in der Diskussion, aber da hat man noch keine gesicherten Erkenntnisse.
Gibt es denn Schadenmeldungen, dass da irgendwas passiert ist, oder hält man sich da ganz bedeckt?
Da hält man sich ganz bedeckt und der zentrale Kreditausschuss wiegelt auch so ein bisschen ab und sagt, sie haben mit allen Geldautomatenherstellern ja Kontakt und stehen da ständig in Kontakt, so dass da nichts passieren kann. Sie sagen außerdem, naja, die Daten würden doch verschlüsselt übermittelt von der Sicherheitstastatur zum PC und auch deshalb könne da wenig passieren. Allerdings, was nützt die schönste Verschlüsselung, wenn der Keylogger eben auch an dieser Sicherheitstastatur direkt an der Tastatur tatsächlich etwas abgreift? Also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen sensibler werden.
Welche Möglichkeiten hat man denn? Kann man so etwas erkennen als Kunde? Wahrscheinlich doch gar nicht.
Nee, als Kunde hat man da überhaupt keine Chance, denn man hat ja im Gegensatz zu diesen anderen Skimming-Geräten, wo man unter Umständen ja noch so einen zusätzlichen Vorsatz tatsächlich sehen könnte an einem Geldautomaten, überhaupt keine Chance, auf das Betriebssystem zu gucken. Und der eigentliche Datendiebstahl, der findet ja hier im Betriebssystem statt. Da hat der Geldautomatkunde, der Bankkunde, derjenige, der da Geld abhebt, überhaupt keine Chance, so etwas mitzubekommen. Und da hilft es natürlich auch nicht, beispielsweise die Hand da noch über die rechte Hand beim Eingeben der PIN zu halten. Denn das Ganze wird ja nicht von der Kamera aufgezeichnet, wie bei diesen Skimming-Attacken, sondern die PIN-Daten werden ja dann direkt an der Tastatur abgegriffen.
Ja, jetzt frage ich mich, hab vielleicht irgendwie diese kriminelle Mafia bei der Entwicklung der Geldausgabegeräte mitgewirkt, dass man einmal das Betriebssystem XP mit all seinen Lücken und Sicherheitsproblemen benutzt hat und zum anderen dort Schnittstellen eingebaut hat, wo jedermann ran kann, damit man von außen dem Geldautomat das sagen kann, was er tun soll? Das ist doch sowas von irre, sowas von daneben, sowas von unglaublich, dass es überhaupt so ist.
Von außen kannst du ja nicht, also nicht als Kunde. Wäre schön, wenn da noch ein USB für einen Stick da noch draußen wäre.
Ja, ne? Ist ja da.
Ja, aber der innen drin. Du musst ja schon an die Maschine rankommen, oder?
Du musst schon an die Maschine rankommen, ja, aber du musst die Maschine beispielsweise nicht ausbauen oder sowas, sondern diese USB-Schnittstelle ist versteckt, aber so, dass sie zu Wartungszwecken leicht erreichbar ist. Also der Geldautomat kann sozusagen in seiner Verankerung bleiben, da muss jetzt ausgebaut werden.
Das meine ich
jetzt. Ja, ja.
Also es ist schon erschreckend, wie blauäugig man mit solchen Sachen umgeht. Das ist einfach nicht zu glauben. Wie geht's denn weiter? Haben die Banken reagiert?
Die Banken halten sich da sehr bedeckt und sagen, wir tun alles, stehen auch mit den Herstellern von Geldautomaten in ständigem Kontakt, um hier eben Sicherheit zu gewährleisten. Nur was sie tun, das wollen sie eben nicht so genau sagen. Eigentlich müssten sie ja jetzt dahergehen und sagen, okay, da ist jetzt tatsächlich so ein Trojaner nachgewiesen worden, wir müssen jetzt folgende Dinge tatsächlich tun, damit dieses Betriebssystem härter wird, sicherer wird. Aber da hat man im Augenblick noch nichts gehört, außer eben, dass gesagt wird, nee, im Prinzip haben wir alles im Griff.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Blauäugigkeit der Banken. Wir haben vor 20 Jahren mal in einer Fernsehsendung gezeigt, wie die damals aufkommenden Kredit- oder Bankkarten mit dem Magnetstreifen ganz einfach die Informationen darauf sichtbar gemacht werden konnten, abgegriffen werden konnten. Sie waren nicht verschlüsselt, offen. Es gibt eine Norm dafür. Und damals haben wir auch mit dem Herrn Geiger darüber gesprochen, dem Präsidenten von der Banken, was weiß ich, wie das hieß, so, außer abwiegeln, und das ist nicht, und das geht nicht, und das passiert nicht, ist nichts passiert in den letzten 20 Jahren. Und wenn heute, wenn es zu Schäden kommt, dann wird es entweder stillschweigend erledigt von den Banken, oder die Leute müssen klagen vor Gericht. Und ich denke, das hier zeichnet wieder ganz genau das Gleiche. Man macht etwas, und mit der Macht der Banken sagt man einfach, na, was soll's, passiert ja nichts.
Das war das einzige Mal übrigens in unserer langen Praxis des Computer Club 1, dass ein Stuhl auf dem Podium leer blieb. Da sollte nämlich der Bankverband, sollte da sitzen, hat sich dann gedrückt, kam nicht vorbei, hat geschwiegen, und wir haben dann den leeren Stuhl gezeigt und haben gesagt, es sagen nichts, aber die Kriminalität bringt uns dazu, dass viel Geld da verloren geht.
Peter, was lernen wir daraus? Dürfen wir diese Geldautomaten da nicht mehr benutzen, oder müssen wir uns anders verhalten, oder wer trägt den Schaden, wenn etwas passieren sollte? Es ist ja noch nicht in Deutschland vorgekommen, das ist Spaß von Russland, aber wenn so etwas in Deutschland passieren sollte, wie geht's da weiter?
Ja, das kann man im Augenblick schwer sagen. Bisher ist es meistens so gewesen, dass die Banken anstandslos ersetzt haben und Kulanz geleistet haben. Allerdings der Kunde musste dann sich auch verpflichten, Stillschweigen zu bewahren, damit eben über solche Pannen nichts gewahr wurde, nichts öffentlich wurde. Wenn das erst einmal bei einigen Dutzend Geldautomaten passiert hier in Deutschland, da bin ich mir und der vor allen Dingen der Schade dann an eine bestimmte Höhe übersteigt, da bin ich mir dann auch nicht sicher, wie die Banken und Sparkassen und Volksbanken, Raiffeisen, Geschichten und so weiter reagieren werden.
Ich habe noch eine ganz komische Frage, und zwar diese Geldausgabeautomaten. Die wurden ja von der GEZ befreit. Die haben ja Internet drin, sind verbunden, müssten eigentlich als Computer GEZ bezahlen. Obwohl da keiner Fernsehen guckt.
Also GEZ nicht, sondern Fernsehgebühren.
GEZ zieht es nur gut, ein. Gut, okay, Fernsehgebühren bezahlen. Wenn jetzt diese Geldausgabeautomaten ausgemustert werden, weil sie unsicher sind, und ich kaufe mir dann so ein Ding vielleicht, muss ich dann GEZ bezahlen?
Ja, das weiß ich nicht. Wenn du die weiterhin am Bankennetzwerk betreibst, ja vielleicht nicht. Aber da wirst du die Bank fragen müssen, ob du das darfst.
Das ist doch so ein schönes kleines Loch, wo man vielleicht da...
Wir sollten eine Anfrage an die GEZ stellen, ob wir Rundfunk- und Fernsehgebühren für ausgemusterte Geldausgabeautomaten
ja, bezahlen müssen. Ja, genau, genau.
Okay, Peter, schönen Dank für diese Informationen. Es ist interessant und auch erschreckend, was immer wieder passiert. Und ich hoffe, dass wir diese Sache in Deutschland gar nicht erst bekommen.
Ja, bleib wirklich nur zu hoffen. Tschüss nach Köln.
Hast du gehört, Wolfgang, Wikisearch wird eingestellt. Jimmy Wales, der Gründer dieser Online- oder Open-Source-Online-Enzyklopädie und gleichzeitig auch Suchmaschine, hat das Handtuch geworfen, weil einfach die Sache sich wirtschaftlich nicht abbildet. Er hat zu wenig Aktivitäten, und die Nutzer sind auch nicht so ganz zufrieden gewesen, weil doch die Suchzeiten relativ lang waren und die Ergebnisse nicht so gut.
Ich habe da schwer darauf gehofft, dass das vielleicht eine Konkurrenz zu Google werden könnte. Leider ist es jetzt im Sand gelandet.
Er will aber nicht ganz aufgeben, sondern er will darauf zurückkommen, wenn es wirtschaftlich wieder besser wird und sich abbildet, dass man dafür dann doch Geld bekommen kann.
OpenMoko wird auch eingestellt.
Telefon. Wir haben berichtet über dieses Open Source Hardware- und Software-Telefon. Auch hier haben wir das Problem, die haben von der ersten Generation 300 Stück verkauft, von der zweiten sogar 10.000 Stück, und dennoch haben wohl eine Menge Probleme gehabt, auch technische Probleme, wird es jetzt im Moment eingestellt, und auch hier ist wohl das Ende dieses Telefons, dazu kam natürlich, dass jetzt Google auch mit dem Telefon kommt und ein Betriebssystem und sowas. Und auch hier ist es so, dass dieser Mossputz, Puls heißt er, glaube ich, gesagt hat, ich mache weiter, aber kein Telefon mehr, sondern ich komme mit was ganz anderem, auch Open Source Hardware, was alle brauchen können. Er wollte aber noch nicht mehr sagen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Open Source Kaffeemaschine oder?
Wer weiß, wer weiß.
Wer weiß, ja. Ich habe hier eine Meldung, die stammt vom 1. April 2009. Hoffentlich ist das, was ich gleich da sagen werde, auch wirklich wahr. Wir haben ja damals den Kopf geschüttelt, als diese Nationalbibliothek verpflichtet wurde, die Internetveränderungen alle einzuholen. So steht es ja eigentlich da drin. Das heißt also, wenn man eine Uhr auf seiner Homepage machen würde, müsste man jede Sekunde eine Meldung an die Nationalbibliothek schicken, weil der Inhalt sich geändert hat, weil die Sekunde weitergegangen ist.
Ja.
Da ist es allerdings jetzt ein bisschen, schon mal ein bisschen mit dem Bitkom zusammen zu irgendwelchen vernünftigeren Lösungen gekommen. Man braucht also keine Angst mehr zu haben, steht hier drin, 1. April allerdings. Man braucht keine Angst zu haben, wenn man das nicht meldet, wenn man zum Beispiel privater Nutzer und eine private Homepage hat.
Mhm. Herr Kollege, ich muss dich da ein bisschen korrigieren. Wir haben ja damals, als wir über diese Meldungen berichtet haben, auch mit der Leiterin der Nationalbibliothek gesprochen, ein Telefoninterview geführt. Mhm. Und sie hat uns ja damals schon gesagt, vorerst wird das Gesetz nicht umgesetzt. Keiner braucht seine Sachen zu melden. Wir kommen auf sie zu, sobald es soweit ist. Und dass da jetzt der Bitkom plötzlich so eine Regelung mit ihr findet, ist ja schnell gegangen. Hätten unsere Sendung hören sollen, da wäre es viel besser gewesen.
Ja, aber das steht tatsächlich da drin, dass da alle dran sind. Im Grunde genommen müssen das melden.
Das steht im Gesetz.
Im Gesetz drin. Jetzt wer macht denn diese blöden Gesetze?
Ja gut, wer das macht, das wissen wir ja nun. Ich meine, dass die Deutsche Nationalbibliothek eine Aufgabe hat und dass sie Abbild der Kultur, das ist alles wichtig,
alles
gut. Nur ich frage mich jetzt, darf denn jetzt die Deutsche Nationalbibliothek zusammen mit der Bitkom tatsächlich sagen, das mit dem Gesetz ist mir ziemlich wurscht, wir machen das eben jetzt ganz anders. Auch wenn im Gesetz steht, jeder muss es abgeben, ändern wir das jetzt und sagen, nö, brauchen wir nicht mehr. Wo gibt's denn sowas? Habe ich da was falsch verstanden?
Ja, also die Nationalbibliothek ist nicht daran interessiert. Und das umfasst zum Beispiel Nachrichtenportale, Foren, Communities und private Homepages. Sollen die Richtlinien aktualisiert werden, wird der Bitkom-Verband zusammen mit der Nationalbibliothek, also nicht mit dem Gesetzgeber, bei Bedarf eine passende Lösung für Internetnutzer und Webautoren erarbeiten. Und dann wird es so sein, dass die Nationalbibliothek selbst auf einen zukommt und sagt, schick mal deine Inhalte. Mhm. Und nicht, dass ich da jede Sekunde melden muss. Ist doch alles ein bisschen komisch, dass der Bitkom jetzt zusammen mit der mit der Nationalbibliothek Gesetzesänderungen macht.
Naja, Gesetzesänderungen nicht, aber zumindest hebeln sie ja wohl das Gesetz im Sinne nach aus. Mhm. Und das wundert mich nun auch etwas. Hast du schon mal Voice over IP gemacht?
Ja.
Auch über dein Mobiltelefon?
Nein.
Warum nicht?
Bestand keine Notwendigkeit. Da kann ich auch telefonieren, da habe ich Flatrate zum Beispiel.
Mhm. Gut, es gibt natürlich auch andere Leute, die haben zum Beispiel eine Datenflatrate, zahlen dafür, was weiß ich, 20 Euro im Monat und dürfen dann so viel Daten austauschen wie auch immer. Und Voice over IP ist ja Sprache in Datenpaketen. Jetzt gibt es aber Ärger, weil die Telekom gesagt hat, also nee, das wollen wir so nicht.
Kein Voice over IP über UMTS zum Beispiel.
Ja, ganz genau so. Und da gibt es also ein bisschen Ärger darüber, weil das eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht rechtens ist. War das nicht so, dass die EU gesagt hat, hör mal, ihr dürft denen nicht vorschreiben, was sie für Daten übertragen haben? Naja, auf der einen Seite,
irgendwas war da, ja.
Sie wollen ihre teuren Einheiten weiterverkaufen, wenn jemand normal telefoniert und keine Flatrate hat und wollen dann nicht, dass man eben Datenpäckchen schnürt und dann die
Flatrate Stimme nimmt.
Ja, die Stimme über Internetprotokoll überträgt. Schon merkwürdig, kann man eigentlich so nicht weiterempfehlen. Ich habe auch keinen T1 mehr, Telekom. Na, habe ich nicht mehr, weil das war mir alles so merkwürdig mit denen. Ja, YouTube hast du auch gehört.
YouTube und GEMA. Also ich mag ja die GEMA eigentlich überhaupt nicht, aber da finde ich es jetzt wieder gut, dass die mal ein bisschen da die Zähne zeigen und sagen, so geht's nicht, meine lieben Googles. Und also ich finde die GEMA jetzt sehr gut, in diesem Fall aber nur.
Ja, YouTube, mein persönlicher Eindruck ist, der mag ja falsch sein, die klauen erstmal alles, stellen das zum Download bereit, verdienen an der parallelen Werbung und hinterher jammern sie dann, wie schlecht es ihnen geht, wenn sie dafür was bezahlen. Das machen sie mit Büchern und Bildern genauso.
Und heute Morgen habe ich in der Zeitung gelesen, das sei wohl alles irgendwie Blödsinn gewesen. Man hätte da gar nichts geändert bei YouTube. So, und das war's.
Naja. Man wird sehen. Und jetzt werden Sie nicht sehen, sondern nichts mehr hören, weil der Daumen nach oben geht. Und
jawohl. Tschüss. Und das hast du aber sehr schön gesagt.
Ja, und dafür habe ich mich ja.
Und ich weiß es noch nicht, was ich sage. Zicke, zacke, zicke, zacke. Sei doch mal still. Heu, heu.
Sei doch mal still. EPIP heißt das.
EPIP.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.